Herzlich willkommen zu dem Online-Gottesdienst von der Chrischona Brugg. Ganz herzlich auch willkommen alle Teilnehmer von der Chrischona Brugg, die sich heute Morgen hier bei uns dazuschalten. Schön, sind ihr auch dabei. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Simon Rohr und ich werde heute Morgen über eine Person predigen, die ganz viel Leid hat in ihrem Leben ertragen. Ich habe meine Predigt überschrieben mit Hannah, die Verspottete. Und das ist eine Geschichte von 5 Personen, wie sie das Leben schreibt. Aber auch eine Geschichte, die zeigt, wie Gott sich erbarmen und eingreifen kann. Bekannterweise mag ich ja die Bedeutung von Namen sehr. Mein Name Simon bedeutet zum Beispiel, Gott hat erhört. Oder Johanna bedeutet, Gott ist gnädig. Und das, die Gnade haben wir gerade schon bei der Geburt von unserer Tochter Johanna dürfen erfahren. Ja, ich glaube an die Bedeutung von den Namen. Und auch in der Bibel ist es oft so, dass wenn wir Namen und ihre Bedeutung in einer Geschichte anschauen, dann sagt das bereits einiges über die Handlung aus. Und wir haben es heute Morgen eben mit 5 Personen zu tun. Der Penina, dem Eli, Samuel, Elkana und Hannah. Ihr erfahrt dann alle noch, was die Personen sind, wie sie zueinander stehen und was die Rolle ist. Aber ich blende euch jetzt einmal eine Folie ein, wo ihr Bedeutungen und Namen seht. Das passt aber noch nicht zueinander. Und ich lade euch jetzt wieder heim ein. Versucht mal herauszufinden, welche Bedeutung zu welchem Namen gehört. Ein bisschen geholfen habe ich schon. Einen werdet ihr sicher herausfinden. Ich schenke euch schnell einen Moment und dann lösen wir auflösen. Gott hat geschaffen. So heisst, oder das ist die Bedeutung vom Elkana. Gott ist gnädig. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist die Bedeutung von unserer Tochter, der Johanna. Und da natürlich auch von der Hanna, weil das so vom gleichen Wortstamm herkommt. Penina, das bedeutet die Koralle. Samuel bedeutet von Gott erbeten. Und Eli bedeutet, mein Gott ist Jahwe. Okay. Wenn wir uns die Bedeutung ein bisschen vor Augen haben, auch heute Morgen, so durch die Geschichte durch, ich glaube, wir werden immer wieder erkennen, wie wirklich die Bedeutungen zum Vorschein kommen. Kommen wir aber doch jetzt gerade zu dieser Geschichte. Ich tue sie stellenweise einfach ein bisschen erzählen und stellenweise lese sie vor. Sie steht im Buch 1. Samuel vor allem im 1. Kapitel, wenn ihr es aufschlagen und selber nachher oder mitlesen. Also der Elkana, ein Mann, der hat 2 Frauen gehabt. Hannah, die kinderlos war, die er aber sehr geliebt hatte, und Penina. Von ihr oder mit ihr hat er Kind gehabt. Und jedes Jahr ist der Elkana mit seinen Frauen und den Kindern von der Penina nach Silo, das ist eine Ortschaft im heutigen Israel, gegangen, um dort den Herr anzubeten und ihm ein Opfer zu bringen. Dort in Silo ist nämlich die Stiftshütte gestanden. In der Zwischenzeit war das aber nicht mehr ein Zelt, sondern wirklich wie zu einer Hütte wurde mit Eingangstüren. Einfach weil sie schon so lange vor Ort gestanden ist und nicht mehr auf- und abgebaut werden musste. Und in dieser Stiftshütte haben als Priester die Söhne von Eli gedient. So wie geschrieben steht, ist der Elkana und seine Familie jeweils mehrere Tage in diesem Silo gewesen. Und an dem Tag, wo der Elkana sein Opfer in der Stiftshütte Gott gebracht hat, hat er immer auch der Penina, denen ihren Söhnen und Töchtern, einen Anteil gegeben. Der Hanna aber, der hat er ganz ein grosses Stück gegeben, das sie auch können opfern konnten. Und zwar zum einen, weil er sie geliebt hat, aber eben auch, weil sie kinderlos war. Er hat gewusst, dass sie darunter sehr leiden tut. Für Hannah ist das jährliche nach Silo gehen aber immer auch ein besonders schmerzvoller Moment gewesen. Da ist ihr Leiden schon nur durch das Aufteilen von dem Opferfleisch besonders bewusst geworden, dass der Herr ihr kein Kind geschenkt hat. Und dann hat aber Penina auch ihrem Namen alle Ehre gemacht. Und hat Hannah wirklich noch einmal zusätzlich und schwer am Auge verletzt. Ist von euch schon mal jemand in einen Korallen gestanden? An einem Urlaub im Meer? Also ich zum Glück noch nie. Aber ich kann mir sagen, dass wenn man auf einer Koralle steht, dass die ganz scharf ist und wirklich tief ins Fleisch einschneiden tut. Und dann, wenn man sie rausziehen will, dass dann auch noch Stückchen von dieser Koralle abbrechen und in den Wunden stecken bleiben. Also wirklich etwas sehr Schmerzhaftes. Und Penina, übersetzt Koralle, oder? Die hat ihrem Namen wirklich alle Ehre gemacht. Sie hat Hannah verspottet. Und zwar, weil der Herr ihr kein Kind geschenkt hat. Und das müsste für Hannah dann auch so ein Schnitt in ihrem Herz gewesen sein, wo wirklich tiefe Wunden zurückgelassen hat. Und Hannah, die hat aber ein gutes Herz gehabt. Und das sehen wir dann auch noch im Verlauf dieser Geschichte. Und ich glaube, dass gerade sie darum noch besonders fest unter diesen Spöteleien von der Penina gelitten hat. Und sie hat gebrüllt und ist dann ins Heiligtum vom Herrn gegangen und hat dort mit zu Gott gebetet. Die Trauer über den Spott und die Kinderlosigkeit, die sind sogar so gross gewesen, dass es ihr den Appetit verschlagen hat. Und das ist nicht einmal so passiert, sondern das ist jedes Jahr, wenn sie nach Silo gegangen sind, so passiert. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Penina die Koralle nicht auch sonst unter einem Jahr immer wieder versucht hat, Hannah mit Spott und Häme zu verletzen. Wir müssen auch ehrlich sein, auch für Penina ist das eine schwierige Situation gewesen. Sie hat zwar König Elkana Kind schenken, aber im Elkana seine Liebe hat immer mehr der Hannah gegolten. Und so ist doch klar, sie war eifersüchtig auf die Hannah. Und trotzdem finde ich, zeugt so ihr Handeln nicht von einem guten Charakter. Die Hannah, die hat es wirklich nicht einfach gehabt. Sie ist richtig gehend gemobbt, gequält und seelisch verletzt worden. Was ist überhaupt denn mit ihrem Mann, habe ich mich so gefragt. Ich meine, der hätte doch zu der Penina gehen und hätte sie in die Schranken weisen können. Ihr Mann, nicht der Hannah, ihr Mann, der Elkana, der war nicht der perfekte Tröster. Elkana bedeutet ja, Gott hat geschaffen. Und auf mich wirkt er ein bisschen so in dieser Geschichte, als würde er einfach jede Situation, die ihm das Leben hinbringt, quasi annehmen und sagen, ja, Gott hat es so gemacht. Irgendwie wird es schon weitergehen. Mit Dunkelzahl kann er sich mit jedem Schicksal abfinden. Und dann aber als gute Eigenschaft auch versucht er immer das Beste daraus zu machen. Wir lesen zum Beispiel dann auch im 1. Samuel 1,8, wo der Elkana Hannah fragt, warum weinst du, Hannah? Warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig? Du hast doch mich, ist das nicht besser als 10 Söhne? Das ist ein eher schwacher Versuch, Hannah zu trösten natürlich. Und man liest gar nicht von einer Zurechtweisung von der Penina. Ich glaube, dass der Elkana und Hannah aber sich schon wirklich geliebt haben. Und dass ihre Liebe wirklich auch echt war. Doch ich glaube auch, dass der Elkana nie verstehen konnte, wie gross der Schmerz von der Hannah wirklich sein muss. Gerade auch wegen ihrer Kinderlosigkeit. Ja, und dass es da natürlich dann noch eine zweite Frau gibt, wo sich muss der Elkana teilen muss und dass die ihrem Mann dann auch noch ein Kind schenken kann. Das muss wirklich ein riesen Schmerz gewesen sein. Ja, und so ist es für Hannah klar gewesen, dass es auch an ihr liegt, dass sie kein Kind haben kann. Der Elkana konnte Kind haben. Und als wäre ihr Herz an diesem Punkt nicht schon lang genug schwer, ist ja dann immer auch noch der Spott von dieser Nebenbuhlerin dazugekommen. Ich würde sagen, Hannah hat sich so ihr Leben sicher nicht vorgestellt. Wo sie als Kind musste sich ausmalen, wie sie mal wird als Frau leben, hat sie wahrscheinlich, nein, ziemlich sicher, ihr Leben sich nicht so vorgestellt. Und trotzdem, Hannah hat versucht, in allem, was sie gemacht hat, den Herr zu verherrlichen. Ja, es scheint ungerecht, dass Penina trotz ihrem hässlichen Charakter mit Kind beschenkt wurde. Und warum um alles hat Gott denn der Hannah kein Kind geschenkt? Ich finde, ein Grund ist für uns Menschen nicht erkennbar. Und dann die Angriffe der Penina, oder? Hannah hat aber ganz weise reagiert und hat dann ihre Familie nicht in eine Auseinandersetzung gestürzt, weil sie sich mit dieser Penina nicht gut verstanden hat. Nein, sie ist viel mehr mit ihrem Schmerz und ihrem Problem direkt zu Gott gegangen. Und das lesen wir ja dann so auch, ab Vers 9. Und ich lese jetzt Vers 9 bis Vers 18, gerade als längeren Abschnitt, euch vor. Eines Tages, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten, ging Hannah zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der Priester Eli am Platz neben dem Eingang. Hannah war ganz in ihrem Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Sie legte ein Gelübde ab. Allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir, Herr, geben. Sein ganzes Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden. Eli beobachtete sie, während sie lange Zeit zum Herrn betete. Er sah, dass ihre Lippen sich bewegten, aber er hörte nichts, weil Hannah nur im Stillen für sich betete. Er dachte deshalb, sie habe getrunken. Musstest du betrunken hierher kommen? Wollte er wissen. Werde erst einmal wieder nüchtern. Nein, Herr, antwortete sie, ich bin nicht betrunken, aber ich bin sehr traurig und ich habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet. Dann geh in Frieden, sagte Eli. Der Gott Israels wird dir deine Bitte, die du hast, erfüllen. Lass mich Gunst in deinen Augen finden, rief sie. Dann ging sie zurück und fing wieder an zu essen und sie war nicht mehr traurig. Ungeachtet von der Empfindungen, dem Leid und ihrem Kummer hat Hannah Gott ihr Herz und ihre Seele geöffnet. Und sie ist ihrer Verzweiflung sogar einen Schritt weitergegangen und hat sich erniedrigt und hat sich im Gebet als Magd vom Herrn, von Gott bezeichnet. Und sie hat sogar ein Gelübde abgelegt und hat versprochen, also Gott versprochen, dass sie ihren Sohn im Herrn geben wird, wenn er ihr nur einen schenken tut. Und mit der Erwähnung, dass sie die Haare von dem Sohn nie würde schneiden, unterstreicht sie natürlich ihr Gelübde. Ihr Sohn soll im Herrn geweiht sein. Und sie bezieht sich damit direkt aufs vierte Buch Mose. Weil dort steht im sechsten Kapitel all die Gesetze bezüglich der Gottgeweihten. Und ich finde, sie macht in ihrem Gebet damit auch deutlich, dass sie weiss, was sie da betet. Weil sie kennt ja anscheinend die Gesetze aus dem vierten Buch Mose. Und sie zeigt Gott auch damit, dass sie es wirklich ernst meint. Und ich habe mir dann überlegt, ob Hannah da mit ihrem Gott falsch tut, indem sie so betet. Ich glaube nicht. Einem Sohn das Leben zu schenken, würde zwar ihre Schmach tilgen, glaube ich. Und vielleicht auch würde sie diesen Demütigungen, die sie von der Seite der Penina ausgesetzt ist, ein Ende setzen. Aber sich dann von ihrem Sohn zu trennen und in den Herz gehen, das wäre doch noch eine ganz andere Sache. Ich glaube, es wäre ihr leichter gefallen, unter dem Strich kinderlos zu bleiben, als 3 Jahre lang ein Kind zu haben und das dann wieder müssen, jemand Fremdes anzuvertrauen. Ich frage mich, ob Gott Hannah nicht wie eine innere Gewissheit geschenkt hat, dass ihr Sohn dann mal eine wichtige Rolle wird in der Zukunft von dem Volk Israel spielen. Bei den Juden wird Hannah übrigens zu den Propheten dazugerechnet. Auch das könnte so eine Andeutung sein, als hätte sie irgendwie schon mehr gewusst. Und darum auch können das beten, was sie dort gebetet hat. Auf jeden Fall endet ja dann der Vers 18 mit dem Wort «Und sie war nicht mehr traurig». Ihr Gebet bei Gott hat ihre Seelen und ihr Herz wieder ruhig werden und hat ihre Trauer weggenommen. Und wir wissen, oder wie wir wissen, hat Gott dann der Hannah ihr Gebet erhört und ihr einen Sohn geschenkt. Und sie hat einen Sohn Samuel getauft, da sie ihn vom Herrn erbeten hat. Und die nächsten Jahre ist sie nicht mehr mit dem Elkanah und der Penina mit nach Silo gegangen. Für den Elkanah scheint das okay zu sein. Und er hat übrigens auch nie von dem Recht Gebrauch gemacht, das er als Ehemann hatte, dass er das Gelübde von seiner Frau zurücknehmen würde. Ich finde, wir können wieder mal sehen, dass der Elkanah einfach Sachen als von Gott gegeben hat annehmen und so stehen lassen. Ja, wo dann der Hannah und ihre oder wo dann der Hannah ihren Sohn, der Samuel, 3 Jahre alt war und sie ihn entwöhnt hat, dann hat sie sich wieder auf den Weg gemacht, mitzugehen auf Silo. Und sie hat außerdem 3 junge Stiere und eine grosse Menge an Mehl und einen Schluch Wein mitgenommen. Und nach der Opfergabe von dem allem hat sie dann den Samuel zum Eli gebracht, zu dem Priester, und hat ihn dort bei ihm gelassen. Und das finde ich sehr einen traurigen Moment in dieser Geschichte. Als Vater finde ich das extrem traurig. Wenn ich da zu lange nicht mehr darüber nachdenke, dann bricht es mir doch fast das Herz. Der kleine 3-jährige Samuel einfach bei einem alten Priester und seinen bekanntermaßen verzogenen Söhnen zurückzulassen. Liebe Eltern, könntet ihr das? Hättet ihr das können? Die Hannah und der Elkanah haben es können. Und Gott war auch mit dem Samuel dann. Und er hat ihn bewahrt vor dieser Gottlosigkeit, die ihn dort umgeben hat. Gerade auch so, wie Gott natürlich Josef in Ägypten bewahrt hat vor all dieser Gottlosigkeit. So hat er jetzt eben den Samuel in Silo beschützt. Ja, und so kann Gott auch heute, und so tut Gott auch heute, unsere Kinder und Enkelkinder beschützen und bewahren. Der Samuel durfte gross werden. Und er ist Levit geworden. Er war ein Nazirer. So heissen die Menschen im Alten Testament, die ihr Leben Gott geweiht haben. Und er war ein Prophet. Und er war der letzte Richter. Und er hat gerade 2 Könige gesalbt. Ja, er hat dem Herr ganz treu gedient und er hat das Volk Israel wie ihn auch in eine neue Ära von der Geschichte geführt. Und ich finde auch für Hannah hat die Geschichte ein gutes Ende genommen. Der Herr hat sie nämlich mit drei weiteren Söhnen beschenkt und 2 Töchter. Ich finde, Gott hat es wirklich gut gemeint. Mit der Hannah, die so schwer zu leiden hatte, die so verspottet worden ist. Und die Geschichte macht deutlich, dass die Zukunft einer Nation auch vom Zustand der Familie abhängt. Und der Zustand wiederum der Familie ist abhängig vom geistlichen Leben der Eltern. Auch das können wir bereits daraus nehmen. Das afrikanische Sprichwort sagt, der Untergang eines Volkes beginnt in seinen Familien. Lasst uns aber noch ein bisschen überlegen, was denn die Geschichte von der Hannah jetzt für uns heute bedeutet. Was können wir von dieser Geschichte lernen? Was können wir übernehmen, adaptieren in unser Leben? Ich finde, es gibt bei dieser Geschichte wie 2 Seiten. Es gibt eine Person, wo Spott ausspricht. Und dann gibt es eine Person, über die Spott einbricht. Unser erstes Anliegen muss es sein, nie zum Spötter zu werden. Lernt uns kein Penina sein. Wie einfach ist es, Eifersucht mit Spott zu überdecken. Und lernt uns den Punkt auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Nicht über andere zu spotten, das sagt sich so einfach, finde ich. Und es ist dann gar nicht einfach, das umzusetzen im Leben. Aber zum Beispiel der Jakobus warnt uns eindrücklich davon. Er schreibt, mit ihr, der Zunge, loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbild Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Und falls wir mal in die gleiche Situation wie Tana kommen sollten, dass wir uns Sorgen wegen unserer Familie machen, dass wir Spott einstecken müssen, dass wir uns ungerecht behandelt fühlen, ja dann dürfen wir Tana uns als Vorbild nehmen. Sie hat ihre Sorgen und Ängste zu Gott getragen. Ja, sie ist sogar brüllend zu ihm gegangen und hat alles bei ihm losgelassen. Tana kann uns da wirklich ein Vorbild sein. Es steht, oder gerade so, wie es im Psalm 121 steht. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst. Der dich behütet, schläft nicht. Und dann gibt es noch wie zwei weitere Punkte, wo wir eingefallen sind, wo wir aus dieser Geschichte lernen können. Vielleicht der erste ist, dass wir in der Familie nicht zählen, gegeneinander kämpfen. Zerstreitet euch nicht. Sucht das Gute im Anderen. Jesus selber hat nämlich gesagt, in Matthäus, ein Königreich, das gegen sich selbst kämpft, ist dem Untergang geweiht. Eine Stadt oder eine Hausgemeinschaft, in der man sich streitet, ist verloren. Und als vierten und letzten Punkt ist mir noch aufgefallen, dass wenn man sein Bestes für einen hergibt, wird man nicht selten gerade von diesen Menschen tadelt, die einem eigentlich ermutigen sollten. So ist Tana vom Eli, von dem Priester, tadelt worden. Ja, er hat sogar gemeint, sie sei betrunken. Und Tana hat sich aber dann vor dem Eli verteidigt. Und der Eli hat sie schlussendlich ja dann auch gesegnet gehabt. Doch ihre Ruhe und ihre Frieden ist nicht von Menschen gekommen, sondern von Gott allein. Und dennoch müssen wir unbedingt auch wachsam sein, dass wir nicht wie der Eli reagieren. Und dazu brauchen wir unbedingt geistliches Feingefühl, geistliches Mitgefühl für unsere Mitmenschen. Der Paulus schreibt im Römerbrief, sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie im Kummer. Eins ist klar, alleine können wir keine von diesen vier Punkten umsetzen. Aber das müssen wir ja auch nicht. Jesus hilft uns gerne dabei. Wir müssen ihn einfach um seine Hilfe bitten. Und dann natürlich auch selber mit vollem Einsatz dabei sein und mitmachen. Und ich lade euch jetzt ein, dass ihr euch mal überlegt, welcher von diesen vier Punkten, oder vielleicht ist dir noch ein eigener fünfter Punkt in Sinn gekommen, du in den nächsten Wochen, wie möchtest du dran sein? Weil nur wenn du dich zu dem entscheidest, wird die Geschichte, die Tana mit Gott geschrieben hat, auch zu einer Geschichte, die du mit Gott schreibst. Sie wird dann zu deiner Geschichte, wo Gott kann an dir wirken, wo Gott kann bei dir etwas verändern. Nimm dir schnell einen Moment und überleg dir, wo du möchtest dran sein. Und ich bete dann zum Schluss mit uns. Jesus Christus, ich danke dir für einfach die Ermutigung, die wir in deinem Wort finden. Wir finden so viele Personen, es sind so viele Lebensgeschichten aufgeschrieben, die wir einfach können, indem wir genau hinschauen, ganz viel für unser Leben rausnehmen. Danke, dass du das uns schenken tust in deinem Wort. Und du siehst, was jetzt jeder Einzelne sich vorgenommen hat, wo er das Gefühl hat oder möchte, mit dir zusammen unterwegs sein in der nächsten Zeit. Und ich bitte dich, dass du das Vorhaben segnen tust. Dass du mit jedem Einzelnen den Weg gehen tust. Und dass du wirklich mit jedem bist. Und da einfach auch die Geschichte von der Hanna mit dir zu einer Geschichte, zu einer persönlichen Geschichte lassen werden, Jesus. Ich bitte dich, dass wir alle erfahren dürfen, du bist ein lebendiger Gott und du schenkst immer noch Veränderung und du hilfst uns immer noch, unser Leben auch noch zum Guten zu verändern, besser zu machen. Danke, Jesus, für das. Ich finde ja auch, dass in dieser Geschichte deine Liebe so gross und sichtbar wird. Du erbarmst dich so liebevoll über diese Hanna und du tröstest sie. Und ich bitte dich für all die Menschen, die jetzt einfach Trost und deine Liebe brauchen, tröste du sie, erbarm du dich über ihnen, Jesus. Danke auch dafür. Amen.